Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Entwicklungsland Ecuador lebt von seinen Erdölreserven. Aber die Ausbeutung dieses Öls hatte für Natur und Mensch bisher verheerende Konsequenzen. Flüsse und Böden sind verschmutzt, ehemalige Waldflächen abgeholzt und nun schlägt Ecuador der Weltgemeinschaft einen außergewöhnlichen Deal vor. Der heißt: Zahlt uns viel Geld und dann lassen wir einen Teil unseres Öls im Boden. Und zwar jenes Öl, das unter dem Yasuni-Regenwald liegt, dem artenreichsten Gebiet der Welt und dem Zuhause der Waurani-Indianer. Thomas Häusler hat sich in Ecuador ein Bild davon gemacht, wie das Ölgeschäft den einzigartigen Regenwald und die darin lebenden Menschen bedroht und ob Ecuadors spektakulärer Vorschlag eine Lösung für diese Probleme bringen kann.
5 Uhr morgens im Yasuni, im Osten Ecuadors. Noch sind die Baumriesen des Dschungels und ihre unzähligen Bewohner in Dunkelheit getaucht. Naturführer José Greffa hat mich vor das Hauptgebäude der Tiputini-Forschungsstation bestellt. José Greffa will mir den Yasuni-Wald zeigen, der einfach einzigartig sei.
I like this forest because it's unique in the Amazon. You have here many, many type animals, like mammals, reptiles, insects, birds, anything. For me it's a very special place.
Es gäbe hier so viele Säugetiere, Reptilien, Vögel wie nirgendwo sonst im Amazonas. Diese besondere Ecke des südamerikanischen Regenwaldgebiets liegt da, wo die östlichen Ausläufer der Anden ins Amazonasbecken übergehen. Sie ist etwa so groß wie ein Viertel der Schweiz. José Greffa stapft auf einem Pfad voran, der durchs Dickicht aus Lianen, Sträuchern und Bäumen geschlagen worden ist. Alles ist nass vom Sturzregen in der Nacht. Da bleibt José Greffa stehen. Vor seinen Füßen liegt ein fahler Lederschlauch.
Das ist die abgelegte Haut einer Buschmeister, einer großen Giftschlange. Sie ist nachtaktiv und das heißt, sie attackiere das Licht von Taschenlampen. Wenn man auf eine trifft, sollte man die Lampe wegschleudern und davonrennen.
José Greffa ist ein Indianer vom Stamm der Kichwa und weiß über jede Mücke, jedes Blatt etwas zu erzählen.
The local name is Uba. It's a grape of the forest. Esta parte we can use for the nail.
Nach dem Traubenbaum, dessen raue Blätter perfekte Nagelfeilen abgeben, erspäht er bald darauf die nächste interessante Sache. Kurze Verdickungen an den Zweigen eines dünnen Baumes. An einer dieser verdickten Stellen bricht er einen Zweig. Er ist hohl. Ameisen wusen durch den Hohlraum, manche tragen gelbliche Maden auf dem Rücken. Ich solle die Ameisen mit der Zunge auflecken, fordert José Greffa grinsend. Es schmeckt wie Brausepulver, wenn man es schleckt. Jede Ameise eine saure Explosion auf der Zunge.
And people do that just because they like it? As a dessert?
Yeah. Hormigas de limón. Muy rico.
Zitronenameisen, sie gelten hier als Delikatesse.
Las hormigas, ellos cuidan el
territorio. Die Ameisen halten das Umfeld ihres Baumes frei, indem sie jeden keimenden Eindringling mit Ameisensäureinjektionen töten. Dafür lässt ihnen ihr Gastgeber von der Art Duroya Hirsuta die Wohnhüllen in seinen Ästen wachsen. Der Aufwand lohnt sich. Im Regenwald rangeln die Pflanzen um jeden Flecken. Und die Ameisen halten den Duroya-Bäumen exklusiv ein Stück Waldboden frei. Das ist so ungewöhnlich hier, wo sich sonst pro Hektar über 600 Baumarten drängen, dass die Indianer die Monokulturflecken von Duroya Hirsuta Jardín del Diablo nennen. Teufelsgarten, weil sie sich nicht erklären konnten, wer dem Duroya-Baum so hilft. Nach einer halben Stunde erreichen wir einen Turm aus dünnen Eisenstangen. Er schwankt bei jedem Schritt. Die oberste Etage ist von unten nicht zu sehen. Sie ist im Blätterdach versteckt. Auf 50 Meter Höhe führt eine schmale Brücke hinüber in die mächtige Krone eines Saiba-Baumes. Von hier oben schauen wir dem Urwald beim Aufwachen zu. Bald tauchen aus dem Blättergewirr Affen auf. Dunkelbraun bis schwarz, lange Glieder, außer ein paar Pfiffen bleiben sie stumm.
So do you see what type of monkey? Is that woolly?
Waghalsig springen die etwa 20 Wollaffen von einer Baumkrone zur nächsten auf der Suche nach Frühstück, Früchten und Blättern.
It's a baby.
Auch rot-gelbe und blaugrüne Papageien, die prächtigen Aras schauen bei unserem Ausguck vorbei, Spechte, eine Art Baumtutan und Moskitos mit bizarren blauen Fortsätzen.
It's an incredibly special location. According to lots and lots of studies, it's the most biodiverse.
Viele Untersuchungen haben gezeigt, dass dies das artenreichste Gebiet der Welt ist. Es gibt nicht viele andere Orte mit 10 Affenarten und mehr Vogelarten als in den ganzen Vereinigten Staaten.
Der Ökologe Joe Meisel forscht seit Jahren im Yasuni. Für ihn ist es keine Frage, dass dieses Naturparadies geschützt werden muss. Doch die Realität sieht anders aus, denn im Untergrund des Yasuni und darum herum liegt Erdöl. Teile davon werden seit den 70er Jahren ausgebeutet, mit drastischen Folgen.
Obwohl Yasuni selbst als recht unberührt gilt, hat die Ölförderung bereits Auswirkungen. Zum Beispiel durch die Maxusstraße. Diese Schotterpiste wurde als Zugang zu den Ölanlagen gebaut. Sie führt über 100 Kilometer tief in den Wald hinein. Ich fahre seit 13 Jahren zweimal pro Jahr diese Straße entlang. Jedes Mal hat es mehr Bewohner, mehr Häuser, mehr gerodete Flächen, mehr Kühe, obwohl dies alles verboten wäre. Die Einwanderung über die Maxus Road ist kaum mehr zu stoppen, obwohl es zu Baubeginn hieß, sie werde nur für die Ölfirmen zugänglich sein. Es herrscht ein großer Druck, der verarmten und landlosen Bevölkerung Land zu geben. Das ist eines der besten Mittel für die Regierung, um populär zu sein und Unruhe zu vermeiden.
Um die Maxus Road herum gibt es deutlich weniger Wildtiere, weil sie vertrieben und illegal gejagt werden. Welche düstere Entwicklung dem Yasuni ohne Schutzmaßnahmen droht, das zeigen die angrenzenden Gebiete, wo Öl im großen Stil gefördert wird, sagt David Romo, der Co-Direktor der Tiputini-Forschungsstation.
What really saddens me is when you travel to the Tiputini station a few.
Auf dem Weg zur Tiputini-Station kommt man in der Nähe des Limoncocha-Sees vorbei. Als Kind war ich dort ab und zu auf einer Forschungsstation. Damals war sie umgeben von Dschungel. Vom Speisesaal aus konnte man 3-Farben-Tamarine in den Bäumen klettern sehen. Und im See gab es riesige Piranhas. Dann begann die Ölförderung. Heute ist dort kein Wald mehr, dafür viele Siedler und ihre Kinder sind froh, wenn sie im See Piranhas von der Größe eines Guppies fangen.
Auf der Fahrt in den Südwesten des Yasuni wird die Verwüstung, von der David Romo spricht, nur allzu offensichtlich. Entlang der Erschließungsstraße namens Via Auca ziehen sich schwarze Rohre, manchmal 2, manchmal ein Dutzend. Pipelines, die das Öl von den Förderpumpen zu Sammelstellen bringen. Die Rohre sind so heiß, dass die Dorfbewohner ihre Wäsche darauf trocknen. An manchen Hütten führen sie so nah vorbei, dass die Besitzer einen Holzsteg darüber bauen mussten, um ihr Heim betreten zu können. Man sieht gerodete Flächen aus rotem Lehm, Rohre, aus denen brennendes Gas flackert, Tankwagen, Weiden mit Kühen, aber kaum Wald, der hier vor 50, 60 Jahren noch alles bedeckte. Dieser Wald war das Zuhause der Waorani-Indianer. Sie lebten als Jäger und Sammler halbnomadisch im Dschungel, erzählt Manuela Ima, die Präsidentin der Waorani-Frauenvereinigung. Kontakt mit der Außenwelt fürchteten die Indianer. Als 5 evangelikale Missionare aus den USA sich von einem Flugzeug im Wald absetzen ließen, wurden sie von den Waorani mit Speeren durchbohrt.
Und después de 5 Missionare, die murieron,
später konnte die Missionarin Rachel Saint über die Waorani-Frau Dayuma einen Kontakt mit den Waorani herstellen. Dayuma hatte einige Jahre zuvor ihren Clan verlassen und sich außerhalb des Waldes niedergelassen. Über Dayuma bot Saint den Waorani Hilfe an und ermahnte sie, sie müssten aufhören zu töten.
Rachel Saint eröffnete eine Missionsstation und holte mit Dayumas Hilfe viele Waorani zu sich. Kritiker werfen der inzwischen verstorbenen Saint vor, sie habe für die Ölfirmen den Wald von den Indianern befreit. Auf jeden Fall seien danach die Ölkonzerne im Gebiet aufgetaucht, sagt Manuela Ima. Die Firmen hätten ihre Großväter angeheuert, um einen Pfad in den Wald zu schlagen, aber sie hätten sie nur schlecht bezahlt und nach einem Jahr entlassen. Heute leben viele Waorani in Siedlungen entlang und etwas abseits der Via Auca, der Erschließungsstraße. Eine Stunde dauert die Fahrt von der Via Auca mit dem Motorkanu den Shiripuno-Fluss hinunter zum Waorani-Dorf Nioneno.
Hola.
In Nioneno lebt Karue. Er ist etwa 60, Genau weiß das keiner. Karue wurde in den alten Zeiten geboren, als die Waorani-Männer bis auf die Penisschnur nackt durch die Wälder streiften. Heute sind die Waorani von Ioneno sesshaft. Sie jagen, bauen Maniok an, warten auf Gelegenheitsjobs. Karue aber ist immer noch am liebsten nackt. Nur wegen des fremden Besuchs hat der kleingewachsene, dürre alte Mann eine Unterhose angezogen.
Als ich Kind war, jagten wir alles, was wir erwischen konnten, mit Blasrohr und Giftpfeilen. Wolaffen, Pekaris, Papageien. Wir lebten auf Hügeln im Wald, nicht am Flussufer wie heute. Es gab keinen Zucker, kein Salz. Dafür viele Feste, auf denen man Chicha trank. Um es herzustellen, kauten die Frauen Maniok und ließen die Mischung stehen, bis sie gärte. Heute ist vieles anders. Die Jungen tragen Kleider, wollen Zucker und Salz und statt Chicha trinken sie zu viel Bier. Das macht alle verrückt. Früher lachte ich mit den Bäumen. Wenn ich heute zur Straße gehe, dann gibt es da keine Bäume mehr, nur schlechtes Gras und viele Busse.
Die alten Frauen lassen für mich die verlorene Zeit auferstehen. Sie versammeln sich in einer der wenigen traditionellen Hütten des Dorfes. Sie besteht aus einem Dach aus Pflanzenmaterial über festgestampftem Boden. Darum herum stehen die neuen Behausungen, einfache Holzbaracken. Die Frauen stellen sich nebeneinander und verschränken die Arme. Dann schreiten sie in der Reihe vor und zurück. Ihre Augenpartie ist mit roter Farbe bemalt. Sie tragen einen Rock aus Pflanzenfasern, Schnüre kreuzen sich über ihrer Brust. Ein einziges junges Mädchen hat sich zu den alten Frauen gesellt. Die anderen stehen in bunten T-Shirts daneben und schauen etwas ratlos zu.
Um in unser Gebiet hineinzukommen, haben uns die Ölfirmen alles versprochen. Jobs, Schulen, Ambulatorien. Aber nach Abschluss der Verträge haben wir nie viel von diesen Versprechungen gesehen. Es gab auch Unfälle mit dem geförderten Öl. Es gelangte in die Flüsse, Fische starben. Früher tranken wir das Flusswasser, heute nicht mehr. Mein Bruder ist erkrankt, nachdem er verschmutztes Wasser getrunken hatte.
Was Alicia erzählt, bekommt man in Ioneno oft zu hören. Geschichten über das mehr als zwiespältige Verhältnis zu den Ölfirmen, die ab und zu Kurzjobs anbieten oder einzelnen Waorani einen Motor fürs Kanu spendieren. Das Geld bringt Alkoholexzesse mit sich, die Geschenke Neid und Unfrieden. Zwietracht unter den Waorani säen auch illegale Holzfäller, die gezielt die besonders wertvollen Bäume aus dem Wald holen. Dafür heuern sie Waorani an, die sie zu den Bäumen führen und sie vor allem schützen sollen vor den Taromenane und den Tageri. Das sind zwei Clans des Waorani-Stammes, die nach wie vor tief im Wald leben und keinen Kontakt wollen zur Zivilisation. Das machen sie auf die bekannte Waorani-Art klar. Mehrfach haben sie Ölarbeiter und Holzfäller mit Speeren getötet, nachdem sie in ihr Gebiet eingedrungen waren. Der tödliche Kampf ums Clan-Territorium ist Teil der Waorani-Geschichte, erzählt der alte Karue. In seiner Kindheit habe ihm der Großvater oft von den blutigen Konflikten zwischen seinem eigenen Clan und den Taromenane erzählt. Die Waorani lebten gefangen in einer Gewaltspirale aus Angriff und darauffolgender Rache. Ethnologen schätzen, dass früher fast die Hälfte der Stammesmitglieder eines gewaltsamen Todes starben. Die illegalen Holzfäller nutzen dieses dunkle Vermächtnis für ihre Zwecke aus, erzählt Nando, der Mann von Alicia.
Als die Taromenane mehrere Holzfäller töteten, gaben die Überlebenden der Gruppe, den Waorani eines unserer Nachbardörfer, Geld. Darauf drangen diese in den Wald ein und töteten 18 Taromenane. Ich habe die Leichen mit eigenen Augen gesehen, als ich mit einem Polizeihelikopter zum Tatort geflogen bin. Der Anführer der Mörder schnitt einer Leiche den Kopf ab und nahm ihn als Trophäe mit. Das ist furchtbar. Es passt nicht zu uns, Waorani. Mit dem Speertöten, na gut, aber nicht den Kopf abschneiden.
Festgenommen wurden die Schuldigen des aktenkundigen Massakers, bei dem auch Kinder ermordet wurden, bis heute nicht. Die lokale Polizei fürchtet die Waorani. Die Waorani von Ioneno betonen, dass man die Taromenane, ihre Verwandten und einzigen Rivalen, schützen müsse vor weiteren Angriffen und auch vor den Aktivitäten der Ölfirmen. Denn diese zerstörten den Wald, der Lärm ihrer Maschinen vertreibe das Wild. Um die Spirale von Gewalt und Gegengewalt zu stoppen, dürfe niemand mehr ins Territorium der Taromenane eindringen, fordert Nandos Frau Alicia. Für die Waorani von Ioneno in ihrem prekären Leben irgendwo zwischen Vergangenheit und Zukunft, für sie halten die Taromenane die Verbindung wach zur vergangenen Welt der Vorväter. Schnell seien die Taromenane, gewandt im Wald und robust, ruft Karue den Jüngern im Dorf zu. Dagegen seien sie, die Waorani am Rande der Zivilisation, langsam, ungeschickt, faul.
Die Ölförderung hat in Ecuador große Umweltschäden angerichtet, besonders von 1972 bis 1993, als die Firma Texaco nördlich des Yasuni veraltete Technologie einsetzte. Abfallprodukte gelangten in den Boden und die Flüsse verschmutzten das Trinkwasser. Die Krebserkrankungen in den Dörfern nahmen stark zu. Die Ölausbeutung führte auch zur Rodung der Wälder. Noch immer hat Ecuador die zweithöchste Abholzrate in Südamerika.
Diese bittere Bilanz des Ölgeschäfts zieht der Umweltökonom Carlos Larria, Professor an der Universidad Andina Simón Bolívar in Ecuadors Hauptstadt Quito. Dem heutigen Besitzer von Texaco, dem US-Konzern Chevron, droht nun eine Strafe über die gigantische Summe von 27 Milliarden Dollar. Chevron bestreitet die Umweltschäden nicht, behauptet aber, verantwortlich für das Desaster sei der damalige ecuadorianische Partner gewesen, die Petro Ecuador, ein Staatskonzern. Kritiker werfen ihm vor, er arbeite auch heute mit veralteter Technologie. Ausgerechnet unter einem Herzstück des Yasuni-Regenwaldes, dem sogenannten ITT-Block, lagen besonders große Ölvorräte. Ihre Ausbeutung berge hohe Risiken, warnt Carlos Larria. Das ITT-Öl sei so beschaffen, dass bei der Förderung besonders viele Abfallprodukte anfielen, für die es keine sichere Entsorgungsmethode gebe.
Dazu kommt, dass das ITT-Öl so dicht ist, dass man es vor Ort bearbeiten müsste, damit es durch eine Pipeline fließt. Man müsste also eine große Anlage im Yasuni-Wald bauen und dort 15% des geförderten Öls verbrennen, nur um es transportierbar zu machen. Die Anlage, die Verschmutzung, das alles wäre sehr problematisch.
Trotzdem haben die Ölindustrie und die ecuadorianische Regierung ein gieriges Auge auf das Öl unter dem Yasuni geworfen. Im ITT-Block lagern 20% der ecuadorianischen Reserven. Wenn 7 Milliarden Dollar winken, spielen ein paar Bäume, Affen und sogar Indianer keine große Rolle. Das Naturwunder Yasuni und die Lebensart der Waorani sind in Gefahr für eine Menge an Öl, die den Bedarf der USA für 40 Tage decken würde.
Para proteger la vida de las comunidades amazónicas y para proteger la biodiversidad, es necesario una moratoria petrolera en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana.
Um die Menschen und die Natur der ecuadorianischen Amazonasregion zu schützen, müsse dort die Ölförderung gestoppt werden, fordert der Ökonom Alberto Acosta. Heute ist Acosta Wirtschaftsprofessor an der Hochschule Flaxo. Vor 3 Jahren war er noch Energieminister. Und ausgerechnet als solcher macht er dem Präsidenten Ecuadors einen spektakulären Vorschlag. Das Land solle das Öl im ITT-Block im Boden lassen und sich diesen Verzicht von der Weltgemeinschaft mit der Hälfte des Ölwertes entschädigen lassen. 3,5 Milliarden Dollar. 3,5 Milliarden Dollar für den Schutz eines Regenwaldes von globaler Bedeutung und für den Klimaschutz. Denn bleibt das ITT-Öl im Boden, so wird es nicht verbrannt und der Atmosphäre bleiben 400 Millionen Tonnen Treibhausgas CO2 erspart. Einen Deal dieser Art hat es auf der Welt noch nie gegeben.
Y se veía al ministro como que se habría alocado. ¿Cómo puede ser posible que el ministro de petróleo tenga como una de sus principales políticas no extraer petróleo?
Doch Ecuadors Präsident Rafael Correa erklärte Alberto Acosta für verrückt. Wie konnte ausgerechnet der Energieminister vorschlagen, so viel Öl nicht zu fördern? Es begann ein Tauziehen. Die staatliche Ölindustrie bekämpfte die ITT-Initiative. Aber im Volk fand der Vorschlag des verrückten Ministers zunehmend Anhänger. Dies nötigte Präsident Correa schließlich dazu, die ITT-Initiative offiziell weiterzuverfolgen, also weltweit nach Geldgebern zu suchen. Doch gleichzeitig drohte er, falls das Geld nicht schnell genug zusammenkomme, schlage die Stunde von Plan B, die Ausbeutung des Öls. Angesichts Ecuadors Abhängigkeit vom Öl sei dies nicht erstaunlich, sagt der Umweltökonom Carlos Larrea.
Öl macht über die Hälfte unserer Exporte aus. Die Wirtschaft ist abhängig davon. Genauso wie der Staat, denn 25% der Steuereinnahmen stammen aus dem Ölgeschäft.
Während 4 Jahrzehnten Ölwirtschaft sei es nicht gelungen, diese Abhängigkeit zu minimieren. Und genau dabei könne das Geld aus der ITT-Initiative helfen, sagt Carlos Larrea, der offizieller Berater der Regierung in dieser Sache ist.
Das Geld, das wir mit dem ITT-Vorschlag einnehmen würden, soll in 4 Bereichen eingesetzt werden. Wir wollen erneuerbare Energien fördern, denn bisher wird die Hälfte unseres Stroms mit Öl produziert. Als zweites wollen wir das Geld einsetzen, um unsere offiziellen Schutzgebiete tatsächlich zu schützen. Das passiert heute sehr mangelhaft, wie Sie selber im Yasuni gesehen haben. Als drittes wollen wir aufforsten. Und als viertes den Leuten in den Regenwaldgebieten helfen, ein nachhaltiges Auskommen zu finden. Zum Beispiel mit Ökotourismus.
Nach langwierigen Verhandlungen, die Präsident Correa Anfang Jahr noch fast platzen ließ, hat Ecuador nun mit der UNO-Umweltorganisation einen Treuhandfonds eingerichtet, in den die Geberländer einzahlen können. Ecuador erhält nur die Zinsen aus dem Fondsvermögen. Das bietet den Investoren Sicherheit. Falls das ITT-Öl irgendwann doch gefördert wird, geht das einbezahlte Geld an die Geberländer zurück. Carlos Larrea sieht noch eine weitere Garantie dafür, dass Ecuador seine Verpflichtung einhalten wird. Der politische Schaden durch einen Vertragsbruch sei schlicht zu groß. Obwohl die Schaffung des Fonds im letzten Monat als Durchbruch gefeiert worden ist, beginnt die kritische Phase erst, denn der Fonds ist noch leer. Interesse angemeldet hat bisher vor allem Deutschland. Frankreich und Spanien überlegen sich ebenfalls eine Teilnahme.
Die ITT-Initiative ist sehr interessant. Damit sagt Ecuador der Welt, wenn euch der Schutz des Yasuni so wichtig ist, bitte, dann bezahlt auch dafür. Ob das mit dem Schutz tatsächlich klappt, wird man sehen. Ecuador ist nicht bekannt für eine vorbildliche Regierungsführung. Aber im jetzt beschlossenen Treuhandfonds sind einige Sicherheiten eingebaut. Man muss die ITT-Initiative auf jeden Fall verfolgen.
Für einen Ökologen, der von der ungeheuren Artenvielfalt des Yasuni fasziniert ist, sieht Joe Meisel die Dinge bemerkenswert pragmatisch. Er vergisst auch die Einheimischen nicht, die Waurani. Sie müssten selbst entscheiden können, was für sie richtig sei.
Wenn du ein Waurani bist und du kannst deine Familie mit traditioneller Jagd kaum ernähren und dann kommt eine Ölfirma, gibt dir ein Gewehr und alles geht viel schneller, ist es da fair zu sagen, nein, das geht nicht. Du bist Waurani und musst der Wilde bleiben, den wir alle lieben.
Die Waurani von Nioneno beantworten diese Schicksalsfrage unterschiedlich. Der 29-jährige Familienvater Gilberto mag zwar das traditionelle Leben, aber von was soll er den Zucker, das Salz und die Kleider kaufen, die seine Familie nun mal wollten? Käme eine Ölfirma, die umweltverträglich arbeite, dem Dorf einen Gesundheitsposten bezahle und Jobs schaffe, dann solle sie ihr Öl fördern dürfen. Gilbertos Meinung drückt auch ein tiefes Misstrauen gegenüber den Behörden aus. Falls die ITT-Initiative Realität würde, so käme bei ihnen von all dem Geld aus den reichen Ländern kein Cent an, befürchten viele Waurani. Trotzdem wollen andere Bewohner Nionenos nichts wissen von der Ölförderung und befürworten die ITT-Initiative. Was die Taromenane wollen, dieser traditionelle Clan der Waurani, der zurückgezogen tief im Yasuni jagt, das legen ihre wiederholten tödlichen Speerwürfe nahe. Aber ich will es genauer wissen und besuche Padre José Manuel Goldaras. Der Kapuzinermönch lebt seit 40 Jahren in der Region und gilt als bester Kenner der Taromenane. Die spartanische Kapuzinermission befindet sich in Coca, einer boomenden Kleinstadt am Beginn der Ölstraße Via Auca. Am Stadtrand reiht sich Werkhof an Werkhof, Zulieferer für die Ölindustrie, Pipelinebauer, Fuhrunternehmen. José Manuel Goldaras führt mich zu einer Bank im ausgetrockneten Garten. Der Lärm einer Großbaustelle dringt herüber. Eine neue Brücke wird über den Rio Napo gebaut. Breiter als die alte, damit die Laster der Ölfirmen bald noch besser zu Via Auca gelangen können, die auf der anderen Seite des Rio Napo beginnt. Der alte Padre mit seiner Baskenmütze auf dem Kopf sieht aus wie ein harmloser Bauer in einem französischen Film. Doch was er zu sagen hat, ist gar nicht harmlos. Es fügt vielmehr der komplexen Geschichte um den Yasuni noch ein weiteres brisantes Kapitel hinzu.
Okay, Präsenz der
Die Regierung weiß ganz genau, wo sich die Siedlungen der Taromenane befinden. Sie haben Luftbilder davon. Sie sind in einem Teil des Yasuni, der an die Via Auca grenzt und Armadillo heißt. Und obwohl die Taromenane dort leben, will die Regierung das Gebiet Armadillo zur Ölförderung freigeben. Ich befürchte, dass dadurch Taromenane umkommen werden. Die Ölfirmen werden zum Schutz ihrer Arbeiter mit Gewehren bewaffnete Rambos in das Gebiet schicken und die Taromenane werden sich mit ihren Speeren dagegen wehren.
Padre Goldaras weiß, wovon er spricht. Als vor Jahren ein Mitbruder die Taromenane aufspürte, um sie vor bewaffneten Ölarbeitern zu schützen, wurde der Kapuzinermönch von den Indianern umgebracht. Goldaras hat den Toten selbst geborgen. Trotzdem sorgt er sich um das Schicksal der Taromenane. Diese bedrängte Gruppe von wohl nur noch einigen Dutzend Menschen käme durch die Ölförderung im Armadillo-Gebiet noch stärker unter Druck. Wegen der Via Auca hätten sie kaum einen Rückzugsort. Könnte ihnen nicht der ITT-Block eine neue Heimat bieten, der ja nun geschützt werden soll, frage ich.
Dort im Osten des Yasuni-Gebiets, da gibt es keine Indigenen. Und es hat sie dort nie gegeben. Es ist ein tiefliegendes Gebiet, weite Teile sind überflutet oder sumpfig, da kann niemand wohnen.
Trotzdem brächten die Befürworter der ITT-Initiative den Schutz der Taromenane als Argument für ihren Plan vor, kritisiert Padre Goldaras. Und er befürchtet, dass das weltweite Aussehen für die spektakuläre Initiative vom Schicksal der Taromenane ablenkt. Für ihn als gläubigen Menschen komme der Schutz der Menschen vor dem Naturschutz.
Para mí, como hombre creyente, defendemos la vida, defendemos el hombre.
Und diesen Schutz hätten die Taromenane dringend nötig. Der ganze Clan sei akut bedroht. Er wisse nämlich, dass ein Waruani-Dorf von den Ölfirmen Geld bekommen habe und Geschenke. Und nun befürchtet Padre Goldaras, dass sich bald die Geschichte wiederholt, die Nando in Nioneno erzählt hat. Die Geschichte, als ein Waruani-Dorf Geld von den illegalen Holzfällern bekam und danach 18 Taromenane tötete. Padre Goldaras befürchtet ein erneutes Massaker im Yasuni-Wald. Schwere Vorwürfe, die die Kapuziner-Padres zusammen mit einer Journalistin in einem neuen Buch mit vielen Dokumenten untermauern. Alberto Acosta, der Ex-Energieminister und Verfechter der ITT-Initiative, hält die Befürchtungen der Kapuziner für gerechtfertigt.
Naturalmente. El riesgo existe.
Die Lage im Amazonasgebiet ist sehr komplex, vor allem weil der Staat dort ausschließlich eine repressive Rolle spielt. Er ist präsent mit Polizei, mit Militär, aber mit niemandem, der die Bevölkerung vor den sozialen und ökologischen Folgen der Ölförderung schützen würde.
Er habe wiederholt dagegen protestiert, dass das Armadillo-Gebiet, wo die Taromenane leben, für die Ölförderung freigegeben wird. Aber man dürfe dieses Anliegen nicht gegen das Anliegen des Naturschutzes ausspielen. Es brauche beides. Die ITT-Initiative sei ein erster Schritt. Endgültiges Ziel sei ein Ölfördermoratorium im ganzen ecuadorianischen Amazonasgebiet.
Hay una tesis de moratoria de la actividad petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
Ecuador steht am Scheideweg. Das Land muss es schaffen, mit seinem Ölreichtum so umzugehen, dass alle davon profitieren und niemand nur die Nachteile zu spüren bekommt, weder die Menschen noch die Natur. Und die Weltgemeinschaft, die so sehr am Öltropf hängt, muss Ecuador bei dieser schwierigen Aufgabe helfen. Mit Geld, damit ein einzigartiges Stück Natur gerettet werden kann, und mit aktiver Unterstützung für die Waurani und die Taromenane, damit die Menschen im Yasuni künftig in Würde leben können und ohne Not.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.